Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte, die abschließende Sendung in dieser Saison. Es sprach Lars Ricken. Das war eine der größten Trainerleistungen in der Geschichte von Borussia Dortmund. Und so adelte er Niko Kovac von 11 auf 4. Die furiose Aufholjagd des BVB wurde gestern gekrönt mit dem Einzug in die Champions League. Das versöhnliche Ende einer turbulenten Saison. Das sind unsere Themen. Das Happy End, die Meister Bayern ließen sich heute auf dem Marienplatz feiern und königliche Eintracht. Die Frankfurter qualifizieren sich für die Königsklasse, für die Champions League. Das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann findet, Borussia Dortmund ist eigentlich die zweitbeste Mannschaft der Liga. Herzlich willkommen an Valentina Maceri, Sportmoderatorin, Buchautorin. Ibiza ist eine schöne Insel und immer eine Reise wert. Und ein herzliches Willkommen an Patrick Ovomoyela, zweimal deutscher Meister mit Borussia Dortmund und auch Pokalsieger. Für mich war es eine Ehre, denn das hat er noch gemacht, gegen Thomas Müller gespielt zu haben. Und ein herzliches Willkommen an Uli Köhler, Sky-Legende seit Jahrzehnten im Geschäft und auch an diesem Wochenende sehr aktiv. Traf gestern Uli auf einen angriffslustigen Uli Hoeneß, werden wir im Laufe der Sendung noch sehen. Und eben warst du auch auf dem Marienplatz, als die Bayern sich haben feiern lassen. Gleich wollen wir auch den ersten FC Köln hochleben lassen, der zurückkehrt in die Fußball-Bundesliga. Zunächst aber Didi, lassen wir dich hochleben, denn du bleibst weiter bei Sky an Bord. Darüber freuen wir uns, darüber freue ich mich, denn das betrifft auch Sky 90. Was hast du dir für die nächsten Jahre vorgenommen?
Vorgenommen nicht. Es ist einfach... Ovo war es eine Ehre, gegen Müller zu spielen. Für mich ist es eine Ehre, beim fantastischen Sender hier zu sein und Teil eines fantastischen Programms zu sein. Tolle Leute vor der Kamera, aber natürlich auch viele tolle hinter der Kamera, die man nicht jede Woche sieht oder selten sieht. Und das ist einfach ein fantastisches Team. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren hier, ist ein Stück weit Familie geworden. Ja, es fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Wir haben Spaß hier und wir versuchen, gutes Fernsehen zu machen. Und deswegen bin ich froh, dass es weitergeht und freue mich natürlich auf die nächsten Spielzeiten.
Schön, wir freuen uns auch. Und bei der Gelegenheit vielleicht noch einmal nachgefragt. Es gibt ja immer mal Leute, die sagen, der Didi ist aber scharfkantig unterwegs, vielleicht sogar zu heftig. Beschäftigst du dich damit? Justierst du immer mal nach oder sagst du, ist mir wurscht, ich mache so, wie ich es meine?
Ja, es ist schwer, wenn du dir das zu Herzen nimmst. Also natürlich gibt es da im Netz Beschimpfungen, Beleidigungen, aber ich glaube, da muss man, wenn man sowas macht, muss man drüberstehen. Das offizielle Was sagen Verantwortliche? Es kommt eigentlich eher selten vor, dass es ihnen oft nicht recht ist. Das verstehe ich, weil sie natürlich ihren Verein, ihre Spiele, ihren Trainer schützen wollen. Aber Kritik gehört dazu. Und wenn du nicht kritikfähig bist, kannst du keinen Spitzensport machen. Und deswegen werde ich mich da auch nicht ändern und freue mich auf die nächste Saison jetzt schon.
Und ich rufe dir zu, weiter so.
Lieber ja, Didi. Genau, also mach weiter. Man will sich an dir reiben, darum geht es doch überhaupt am einen. Weiter steile Thesen.
Übrigens, egal wo ich bin, ob das jetzt in der Schweiz ist oder auch anderswo, werde ich immer nach Didi gefragt. Und die Leute fragen mich, sag mal ehrlich, ist der Didi wirklich so streng und so hart, wie er immer tut? Oder ist er eigentlich ganz nett?
Strenger.
Sage ich, also zu mir ist er eigentlich ganz nett, aber es kommt immer drauf an, eigentlich, mit wem er es zu tun hat.
Nein, der Didi ist ganz nett, aber wir wollen auch noch weitere Dinge besprechen. Ist sehr nett sogar und sehr fachkundig und deshalb unser Experte. Der 1. FC Köln, Valentina, ist wieder da, wo er eigentlich hingehört, in der ersten Bundesliga. Ja. Der 7. Aufstieg. Ja. Für die Kölner und für Friedhelm Funkel.
Also mich freut es einerseits für den 1. FC Köln, genauso wie es mich aber auch für den HSV freut, dass sie in der Bundesliga wieder da sind. Und natürlich für Friedhelm Funkel. Ich glaube, jeder weiß, was der für eine Vita hat. Jeder weiß, was das für ein Typ ist. Jeder weiß, was das für ein Trainer ist. Dass es jetzt mit Köln geschafft hat, freut mich umso mehr. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine neue Bundesliga-Saison mit wieder noch mehr Tradition.
Ist Oldschool das, was Friedhelm Funkel verkörpert, das neue Hip?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wie oldschool er ist. Ich war jetzt nicht in seiner täglichen Arbeit mit dabei. Aber es gab ja immer wieder Trainer mit sehr viel Erfahrung, die dann auch in einer ganz anderen Zeit nochmal sehr erfolgreich waren. Heinkes bei Bayern, als er übernommen hat, holt das Triple. Also Da ist schon was dahinter, wenn man sagt, manchmal ist diese Erfahrung gerade in so engen Situationen, in so engen Phasen hilfreich. Weil Fußball spielen können die Jungs alle, aber manchmal brauchen sie vielleicht den ein oder anderen Tipp, den vielleicht ein moderner Trainer noch gar nicht kennt.
Friedhelm war ja vor ein paar Wochen da und da haben wir so uns ein bisschen unterhalten, hat er auch erzählt, also wenn er noch mal was macht, dann nutzt er natürlich auch die jüngeren Co-Trainer. Er lässt die machen, er bringt seine Erfahrung ein und die sozusagen moderne Trainingslehre, die modernen Ansätze, die kommen halt dann vom Staff und der hat die Größe, das auch zuzulassen. Du kennst ihn vermutlich auch gut. Freust du dich für ihn?
Ich freue mich für den Friedhelm absolut total. Und ich habe auch nie gezweifelt, dass er das natürlich hinkriegt. Aber man muss noch natürlich schon sagen, 32 andere Spieltage waren da andere vorne mit dabei. Die haben auch gute Arbeit geleistet. Und Trainer zwei Tage bevor es zu Ende ist, rauszuschmeißen, da brauchst du auch schon, ja, Schutzbär, oder wie das heißt, also muss man sagen.
Da ist Friedhelm, ne? Geballte Power, ja. 71, war vor einigen Wochen noch Tennisspieler auf Fuerteventura und jetzt hier mitten im Platzsturm beim 1. FC Köln, der aber, soweit ich das mitbekommen habe, friedlich verlaufen ist. Und Friedhelm wurde natürlich gefragt von den findigen Sky-Reporterinnen und Reportern, ob er denn Lust habe zu bleiben.
Also es spricht doch nichts dagegen, hier den FC in der ersten Liga zu trainieren.
Es spricht nichts dagegen, da hast du recht. Ja, aber das ist ja nicht meine Entscheidung. Ja, das ist ja die Entscheidung des Vereins. Und wir haben gesagt, dass wir bis zum letzten Spiel, nur zwei Spiele, ja, danach wollen wir miteinander sprechen. Ich weiß nicht, was der Verein vorhat, keine Ahnung. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber mir hat das, das weiß man ja gerade hier beim FC Köln, hat das riesig Spaß gemacht und ich für mich persönlich schließe das nicht aus.
Also, das war ja fast eine Bewerbung der investigative Reporter Simon Terodde übrigens. Wie klingt das für dich? Also, Friedhelm Funkel hätte Lust.
Ja, er hat Bock, oder? Ja. Er hat auch quasi sich die Tür sehr weit aufgemacht, er selber, und wartet jetzt quasi auf ein Angebot des 1. FC Köln, so hört sich das für mich an. Und dann am Ende muss der Verein entscheiden, ob sie ihn nur als Feuerwehrmann in Anführungszeichen weiterhin sehen, als der ja oftmals gilt, oder ob sie ihm auch zutrauen können, eine Saison mindestens in der Bundesliga zu führen.
Ja, das ist ja tatsächlich die Frage. Würde das Sinn machen oder würde man sich in der Euphorie des jetzigen Erfolges zu etwas hinreißen lassen, was vielleicht auf die Saison betrachtet nicht reichen könnte?
Ja, also die werden sich andere Kandidaten schon anschauen, aber es kann ja sein, dass keiner da ist, wo sie hundertprozentig überzeugt sind. Und dann hättest du halt ein Jahr Zeit, vorausgesetzt, du bleibst in der Liga, dir einen neuen zu suchen. Aber Grundvoraussetzung ist natürlich, dass er sich das zutraut, weil natürlich, er ist über 70, hätte es vielleicht auch Trainer gegeben, die gesagt haben, boah, die ganze Saison, ich weiß nicht, ob er das körperlich...
Also ich zitiere ihn aus dem Off, das darf ich, ich bin heiß. Ja. Das war bevor die Kölner angerufen haben. Da haben wir noch über einen anderen Verein gesprochen, das lassen wir aber jetzt weg.
Naja, er traut sich das zu, das ist Grundvoraussetzung. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass es passiert, weil natürlich spielt Erfahrung eine große Rolle, aber es gibt ja nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche Trainer und erfolgreich war er in den letzten Stationen, er hat das ja mit Kaiserslautern ähnlich gemacht letzte Saison. Ich würde mich freuen, wenn man hier nächstes Jahr um 15:30 an der Wand hätten.
Ja, ich glaube, es gibt ja 70 oder 71-Jährige und es gibt auch 71-Jährige und er wirkt jetzt auf mich nicht wie jemand, der dann irgendwie alle drei Tage zwei Tage Ruhe braucht, damit er das ganze Bundesliga-Geschehen nochmal verkraften kann. Und dass er brennt, hat er jetzt nicht nur in diesem Interview gezeigt, sondern immer wieder, wenn man ihn irgendwo erlebt oder erlebt hat, dann wirkte er für mich wie ein recht jung gebliebener, erfahrener Trainer der Bundesliga. Und das, was du vorhin gesagt hast, macht ja absolut Sinn, wenn du bereit bist, diese neuen Einflüsse heranzulassen, vielleicht sogar dazu auch zu nehmen, also wirklich das zu nutzen und dann deine Erfahrung mit da drunter zu mischen, dann kann das eine ganz, ganz gute und erfolgreiche Komponente und Mischung sein, die dann auch in der Bundesliga funktionieren kann.
Ja, und abschließend, Uli, zwei große Namen des deutschen Fußballs sind zurück, der HSV, der 1. FC Köln, Elversberg. Hat sich, das ist auch eine ganz große Leistung. Horst Steffen war auch vor einigen Wochen hier für die Relegation qualifiziert gegen Heidenheim. Aber HSV und Köln, bereichert das die Bundesliga tatsächlich in dem Maße, wie wir das alle vermuten?
Ja, es ist endlich wieder. Ich kann sagen, gerade beim HSV, das weiß keiner mehr wie du zu wertschätzen natürlich als alter Hamburger. Ja, das ist, also ich habe mich total gefreut, dass sie dabei sind. Köln gehört sowieso dazu mit dem Publikum, mit dieser Stimmung. Nur die Kölner müssen sich halt auch überlegen, wohin will ich meinen ersten FC Köln haben? Was soll die DNA werden? Für was steht der erste FC Köln? Und da müssen Sie dann Friedhelm Funkel Leute zur Seite stellen, die das gut hinkriegen.
Ja, also in Hamburg leben viele Menschen, die viele Jahrzehnte länger noch den HSV verfolgen. Aber insgesamt kann man sagen, es war tatsächlich auch eine große, ja, auch Erleichterung, fast Befreiung in der Stadt. Und so dürfte es in Köln auch sein. Felix Fischer betreut für uns heute mal wieder Social Media. Felix, wie sind die Reaktionen im Netz auf den Aufstieg des FC?
Logisch, absolut positiv. Ist auch die 5. Zweitligameisterschaft jetzt übrigens für den 1. FC Köln. Glückwunsch auch von meiner Seite. Muss gefeiert werden. Wir haben ein paar Feierbilder schon gesehen. Muss aber auch natürlich in der Kabine gefeiert werden. Und da hat der 1. FC Köln abgeliefert, hat ein paar Bilder, ein paar Videos gepostet. Man sieht schon, wie viel Erleichterung, wie viel Freude da einfach in den Gesichtern der Spieler auch ist. Ist ja klar. Und es wird auch mit Sicherheit noch viel gefeiert werden. Und wer hat auch mitgefeiert? Eine Legende des Clubs, die wir auch alle bestens kennen. Lukas Podolski zusammen mit seinem Sohn auf der Tribüne. Auch er hat sichtlich genossen. Das wird mit Sicherheit eine feuchtfröhliche Nacht vor den Köln, bin ich mir sicher.
Absolut. Didi, was war deine schönste Feier nach dem Champions League Sieg 2005?
Ja, würde ich sagen. Und die U19 ist ja deutscher Meister geworden heute.
Absolut.
Früher habe ich gesehen, haben Leverkusen 5 geschlagen. War ein tolles Spiel, also kommen tolle Jungs nach. Schönste Feier, ja, also Feiern waren alle schön.
Er hatte so viele.
Ja, es waren einige, aber...
War so schön, kann er sich nicht mehr daran erinnern. Ne?
Ja.
Das sind die schönsten. Das sind die schönsten in der Liga.
Aber ja, schön waren sie alle. Das ist natürlich was, also, wir haben eine wunderschöne Feier gehabt in Bordeaux. Das war ja früher, war der UEFA Cup noch über 2 Spiele, das Finale. 96. Genau, haben wir zu Hause gewonnen, dann dort. Da hat man auch eine schöne Feier und ich würde das nicht...
Was hat denn die so besonders gemacht? Gab es einen schönen Rotwein, oder?
Ja, da war der Basler noch da und... So.
Das sagt schon viel.
Und bei dir? Meisterschaft 2011?
Ja, auch. Es war sowieso eine besondere Zeit, weil ich auch kurz danach dann Vater geworden bin. Also die gesamte Zeit war sehr toll. Aber selbst die Aufstiegsfeier mit Arminia Bielefeld, also nach meiner ersten Profisaison, war auch was ganz Besonderes. Weil nochmal, bist gerade ein Jahr da in der zweiten Liga, darfst aufsteigen mit so einer vermeintlich kleinen Mannschaft. Da waren auch sehr viele großartige Feiern dabei, muss ich sagen. Und ist dann immer schwierig, die eine rauszupicken.
Es ist so ein Wesenszug des letzten Spieltages, dass die einen natürlich traurig sind, aber die anderen feiern. Das haben nämlich heute auch die Bayern gemacht. Auf dem Marienplatz, das ist Tradition. Uli, du warst da. Wo liegt diese Meisterfeier im Ranking? War es einfach nur schön?
Es war schön und sie war schon fast stimmungsvoll.
Männer und Frauen übrigens zusammen, beide Meister
geworden. Beide Meister geworden, ja. Die Basketballer können auch noch Meister werden bei Bayern. Also insgesamt eine Riesenstimmung. Wobei man natürlich sagen muss, diese Feier war auch so vorbereitet wie keine zweite. Die Bayern feiern ja schon seit 2 Wochen quasi durch. Und so war das jetzt ein großes Finale, das sie da hingelegt haben. Und ich habe es gesehen, gerade die es noch nicht gewonnen haben, Vincent Kompany, der war überglücklich. Ja, der war auch hinter den Kulissen, wenn er jetzt nicht am Balkon war. Da hast du gemerkt, das geht ihm ganz, ganz nahe und er freut sich unheimlich. Und keiner hat es mehr verdient wie er, der diesen Verein befriedet hat und die dahin gebracht haben. Und Harry Kane natürlich, der dann vorgestellt wurde als großer Sänger und der musste dann alleine Sweet Carolina singen. Und natürlich haben alle 15.000, die da waren, mitgesungen.
Also, ich hatte den Eindruck, an der Textsicherheit muss aber noch gefeilt werden, ne?
Ja, aber das ist ja so, la, la, das kann ja jeder dann irgendwie, das kannst mit la, la auch, kann der Didi auch auswendig. Also,
guck mal, die Polonaise.
Wunderbar. Ja.
Aber es sah schon gut aus. Ja.
Also warte mal, wir hören einmal kurz rein.
Das ist aber nicht Sweet Carolina, oder?
Nein, das ist der Zug, hat keine Bremse, glaube ich, ne?
Sehr gut.
Den Song habe ich heute Nachmittag.
Du bist textsicher, ich sehe.
Ja, bei deutschen Schlagern aus den 70ern schon, aber hier jetzt nicht so sehr. Aber diesen Song habe ich so in seiner ganzen Kraft und Qualität des heute Nachmittag so zu schätzen gelernt, als ich es geguckt habe.
Ja, die Frauen haben ja das Double gewonnen auch.
Ich weiß, ja. Bayern Frauen, also auch mal vielleicht ein Wort dazu.
Ja, schön. Die haben ja einen Titel mehr als die Männer. ich finde es auch schön, dass sie da gemeinsam feiern. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass der Verein sowohl Männer- als auch Frauenfußball einer ist. Die Basketballer können auch noch Meister werden. Also ich glaube, overall zeigt das einfach, dass der FC Bayern über alle sportlichen Abteilungen hinweg gute Arbeit leistet.
Ja, und im Feiern waren sie eigentlich immer schon stark, das muss man sagen. Also hier die Bilder vom Marienplatz nochmal. Lass uns einmal die Bayern auch diese Saison würdigen. 13 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Was hat sie ausgezeichnet in dieser Saison nach der zuvor titellosen Serie?
Ja, dass sie einen sehr guten, die Saison sehr gut begonnen haben, einen sehr guten Herbst hatten und einfach über die gesamte Saison einfach die konstantesten waren. Ja, also sie haben, glaube ich, nur 2 Spiele verloren. Gegen Leverkusen haben sie 2 unentschieden gespielt, aber sonst waren sie eigentlich gerade gegen die kleineren Vereine, wo sie sich auch in der Rückrunde dann ab und zu schwer getan haben, haben immer Wege gefunden, die Spiele zu gewinnen. Und deswegen, Leverkusen konnte dem nicht standhalten, hatten zu viele Unentschieden, haben, glaube ich, auch nur 3 Spiele verloren jetzt am Ende der Saison. Sie waren die Konstantesten, sie waren die Besten. Ob sie jetzt 13 Punkte besser waren hinten, letztes Jahr waren sie dann zum Schluss ja auch, glaube ich, 20 Punkte hinter Leverkusen, weil dann ging es da um nichts mehr. Aber sie haben sich das verdient, sie waren die beste Mannschaft, sind hochverdient deutscher Meister geworden. Und natürlich auch viele Störgeräusche, neue sportliche Führung mit Max Eberl letzten März gekommen, neuer Trainer und Vertragsverlängerungen. Jetzt geht es ja immer noch mit Sané und ich glaube, umso höher ist es zu bewerten, was der Trainer gemacht hat, in den 12 Monaten dort Ruhe reinzubringen und dann auch die Ergebnisse zu holen.
Wer ist für dich der Bayern-Spieler der Saison?
Rechts neben dem Trainer, würde ich sagen, der Olise.
Ja.
Warum?
Ja, er kommt hier, wir haben es ja gesehen, natürlich kommt er aus England, wo wahrscheinlich noch körperbetonter gespielt wird, nur es ist eine neue Liga, neue Sprache, neuer Verein, neue Stadt. Da brauchst du ab und zu 3-6 Monate, dich zu akklimatisieren. Und er kam und war wirklich vom ersten Spiel, war er einfach voll da. Und hat, glaube ich, über 10 Tore gemacht, hat über 10 Torbeteiligungen, also über 20
Scorerpunkte.
Und das ist eine selbstverständliche, ein sehr junger Spieler, hat natürlich ein paar Euro gekostet. Aber mit welcher Konstanz er das auch gemacht hat, da muss ich sagen, herausragend.
Ist viele. Er der neue Robben?
Das werden wir sehen. Der Robben hat das wie lange gemacht? 8 Jahre, 10 Jahre bei dem
Bayern. Weißt du es aus dem Kopf? Robben? 8 Jahre, 9 Jahre, so in der Art.
Und das wird man sehen. Nur es hat eine Phase gegeben, wo sie nicht gut gespielt haben, jetzt im Frühjahr. Und du hattest halt das Gefühl, als Musiala nicht da war, dass er wirklich derjenige ist, wenn er am Ball hat, da passiert was. Ja, und diese Verantwortung dann auch zu übernehmen, weil ein Kane muss natürlich dann auch gefüttert werden. Ja, der kann auch nicht alles selber machen. Und diese Verantwortung dann auch zu übernehmen und zu sagen, gebt mir den Ball, wenn wir eine Chance brauchen oder wenn wir was kreieren müssen, gebt mir den Ball, ich mach was. Das hat er herausragend gemacht. Und es gibt ja auch einen Fußballer des Jahres, oder? Bei uns. Also ich glaube, da sollte er irgendwo vorne
auf
dabei
der Shortlist stehen.
Ja. Ich würde mich Didi anschließen. Ich finde, der bringt auch alles mit, was ein Flügelspieler braucht. Ich glaube, der FC Bayern oder generell alle, die ein Auge auf den FC Bayern werfen sollten, aufhören, die Flügelspieler immer mit Robben und Ribéry zu vergleichen. Man sucht ja Arjen Robben und Ribéry, diese Zange schon seit Jahren vergeblich oder jemand, der in diese Fußstapfen tritt. Und es sind halt einfach wirklich sehr, sehr eigene Charaktere gewesen. Superspieler, die über Jahre hinweg den Verein geprägt haben. Ich glaube, es ist einfach Zeit für eine neue Ära der Flügelspieler, vielleicht beim FC Bayern, geguided von Kompany. Und ich glaube, da ist Michael Olise ganz vorne mit dabei.
Sie sind halt einfach so gut gewesen, dass sie die Benchmark sind.
Ja, und das waren aber die Flügelspieler waren ja immer die den Verein ein Stück weit oder die Mannschaft ein Stück weit ausgemacht haben. Du hast die Mehmet Scholl früher gehabt, Robben, Ribéry, das waren ja Schlüsselspieler in den Mannschaften, in den erfolgreichen. Und da kann er mit Sicherheit die nächsten Jahre eine tragende Rolle
spielen. Uli Hoeneß war in seiner aktiven Zeit auch Flügelspieler. Rechts außen, mit wehenden Haaren. Das
ist er immer noch.
Ja, also wie stark Michael Olise eigentlich war, glaube ich, zeigt, wenn man sich die anderen Spieler auf den gleichen Positionen oder auf der anderen Seite anguckt und wie viele Probleme es eigentlich da gab. Also Gnabry war lange außer Form. Sané war dieses Jahr eigentlich deutlich besser als in den letzten Jahren. Hat ja auch von den Nummern her, von den Zahlen her seine beste Saison gespielt. Aber insgesamt hat das eigentlich alles gar nicht interessiert, weil du immer diese konstante Olise hattest. Der hatte vielleicht mal 2 Wochen, wo er dann ein bisschen unauffälliger war. Aber dann war es eben Jamal Musiala, der den Rest erledigt hat. Und somit waren sie da immer gut aufgestellt. Aber das war schon, wie Didi sagt, vom ersten Tag an eigentlich eine Erscheinung. Neu in dieser Mannschaft. Und das ist nicht leicht, da schließe ich mich auch im Didi an. Aber zu deiner Eingangsfrage. Ich finde es immer spannend, die Bayern zu beobachten, wenn sie keinen Erfolg haben, was dann passiert. Und das war damals so, als wir mit Dortmund, Entschuldigung, ihnen 2 hintereinander eine Menge wegnehmen konnten, kamen sie umso stärker zurück, gleich mit dem Triple und dann mit 11 Meisterschaften quasi in Folge. Und letztes Jahr gab es halt eben die Watschen von Leverkusen und schwupp sind sie im nächsten Jahr wieder ein Stück weit anders, aber auch ein Stück weit besser da. Mhm. Und ich glaube, das ist eine große Qualität vom FC Bayern, diese Eigenanalyse dann danach zu machen und zu sagen, was braucht es eigentlich, was brauchen wir noch, wie müssen wir das verändern, damit es dann im nächsten Jahr wieder der FC Bayern ist.
Genau. Ne?
Ja, es ist, ich finde, noch imposanter ist, wie gespielt wurde. Also so hoch zu verteidigen. Die haben das beste Torverhältnis in ganz Europa. Die haben die meisten Tore geschossen und nur Neapel, die allerdings auch nur 50 Tore geschossen haben, hat da 3 Tore weniger reingekriegt oder 4. Und das ist ein Risiko, wurde ja am Anfang ja kritisiert, wie übrigens auch Hansi Flick kritisiert wurde. Und jetzt spielt nur eine Mannschaft in ganz Europa mit noch hochstehenden Verteidigern, das ist der FC Barcelona. Und gleich dann kommt Bayern. Und beide haben sie überragend Fußball gespielt, überragend viel Tore geschossen. Und ich glaube, es ist ja auch Showgeschäft. Und darum, glaube ich, sind die Bayern da auf einem ganz guten Weg. Also das war für mich noch herausragend. Bei all dieser Kritik, der immer kam, sage ich, schaut einfach hin, wie viel die geschossen haben und wie wenig sie gekriegt haben.
Das war ja, Uli, so mein Streitthema auch mal, falls du dich erinnern kannst, Uli, weil ich genau das kritisiert hatte. Aber ich finde auch, dass Kompany es hinbekommen hat, dass Bayern noch ansehnlicheren Fußball spielt. Klar, mit einem gewissen Risiko hat man dann auch bei internationalen Topspielen leider oftmals gesehen, beziehungsweise dafür wurde man dann bestraft. Aber es ist ja sein erstes Jahr von Kompany und ich glaube, der kann da ansetzen. Und wenn der FC Bayern so in der Form weitermacht, sich punktuell verstärkt, auf gewissen Positionen, dann sind die nächsten Jahre wieder glorreich, glaube ich, für den deutschen Rekordmeister.
Wir werden das beobachten. Apropos Showgeschäft. Uli Hoeneß hat gestern geliefert und Uli Köhler war dabei.
Waren Sie auch mal in Ibiza, bevor die Saison zu Ende ist und haben dann 4-0 gewonnen?
Ja, aber das sind so Dinge, die typisch sind für den Zustand unserer Medien, dass sie so einen Schwachsinn wie so eine kleine Reise so wichtig nehmen. Es geht gar nicht mehr um Fußball. Es geht nur um jeden Furz links und rechts daneben. Und da müsst ihr euch mal hinterfragen, ob das noch das ist, was die Zuschauer hören, lesen und sehen wollen.
Ja, die Antwort, glaube ich, lautet dann doch ja im Großen und Ganzen. Aber ich muss sagen, Uli, Kompliment. Also eine Frage, bei der man, wenn es doof läuft, flüchten muss. Ne? Also.
Nein, ich bin ja...
Aber das sind die Besten.
Aber ich bin ja in dem Fall sowieso auf Uli Hoeneß Seite. Also ich finde diese ganze Diskussion, also so deutsch. Interessiert sonst niemanden woanders. Die Engländer, Liverpool ist der Trainer in Ibiza, die Mannschaft in Abu Dhabi und die haben noch 2 Spieltage zu spielen und es kümmert keinen Menschen. Und die Bayern haben ja die richtige Antwort gegeben. Das wird jetzt sowieso schon überlegt, ob man nicht vor dem letzten Spiel immer nach Ibiza fährt, um dann 4-0 zu gewinnen.
Ja, wäre auch eine gute Idee. Nein, ich fand die Diskussion auch überzogen. Also unabhängig davon, dass es egal ist, ob ich jetzt in Ibiza feiere oder in München jeden Tag trinken oder feiern gehe. Also das hätten die Spieler auch machen müssen, also können, wenn sie diese Einstellung gehabt hätten, die man ihnen vorgeworfen hat. Also heißt, wir sind schon Meister, der Rest interessiert uns nicht, wir können machen, was wir wollen. Die beste Antwort haben sie gestern geliefert. Und ich finde es ein Stück weit schade, dass in Deutschland immer so schnell und so hart vor allem diese Moralkeule rausgeholt wird. Gerade auch dann, finde ich, von anderen Sportmanagern, anderer Vereine und so. Ich finde, das gehört sich eher nicht. Der Punkt war halt der, dass Max Eberl natürlich eine Woche zuvor sich dazu geäußert hatte und ganz klar kommuniziert hatte, dass es sich nicht gehört. Und dann eine Woche später fliegen sie in den Urlaub. Ich glaube, das war auch so ein Stück weit das, was ihnen das Genick gebrochen hat. Wenn du vorher eine Woche sagst, hey, das gehört sich nicht und in der nächsten Woche gehört sich's dann doch.
Ich glaube, man muss das schon ein bisschen auch auseinanderhalten. Es geht nicht darum, dass man der Mannschaft nicht den Trip nach Ibiza gönnt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, der Zeitpunkt, den kann man schon kritisch sehen, weil es ein Signal setzt. Es ist ein Unterschied, ob du in der Stadt feiern gehst oder ob du dorthin fliegst. Also in dem Punkt der Kritik und dass die Bayern selber das auch in Gestalt von Eberl so benannt haben. Das kann man schon auch kritisch betrachten. Und jetzt kommt Didi.
Für mich hat sich nichts geändert und da ändert auch das Ergebnis gestern nichts.
Kannst du denn nachvollziehen, wenn man sagt, die Diskussion ist typisch deutsch im Sinne von zu moralisieren?
Ja, aber es will doch keiner moralisieren, es geht doch um den Wettbewerb. Und da geht es ja gar nicht darum, wie das Spiel gestern ausgeht. Der HSV ist letzte Woche aufgestiegen. Ja, glaubst du, die haben daran gedacht, nach Ibiza zu fliegen? Nee, Leverkusen war Zweiter sicher, die können sagen, wir sind wieder in der Champions League. Ja, St. Pauli war fast gerettet. Ja, die denken da gar nicht dran. Und die Sache ist doch die, dass die haben mit das höchste Gehaltsvolumen, da sind die besten Spieler sind in München. Und der Anspruch ist natürlich, mal wieder ein Pokalfinale zu spielen und ein Champions-League-Finale. Das heißt, die Saison wäre eigentlich, wenn sie super verlaufen wäre, hätten sie noch 2 Wochen Saison. Das heißt, weil alle sagen, ah, die haben Club-WM, die haben Länderspiele. Nee, die haben jetzt 2 Wochen frei, wo sie normal noch gespielt hätten. Ja, und die hätten heute auf den Balkon gehen können, Und dann nennen sie, sagen sie, Männer, wir fahren zum Flughafen und dann gehen wir bis Mittwoch nach Ibiza. Aber das wollen sie nicht, weil diese Zeit wollen sie dann mit den Familien verbringen. Ja, und das wäre dann ein Zeichen gewesen, dass die einen Zusammenhalt haben, dass sie sagen, wir opfern zwei oder drei Tage, die wir vielleicht eh nicht gehabt hätten, und wir gehen dahin.
Und auf der anderen Seite sind die spontanen Feste die schönsten. Das könnte man ja auch verargumentieren. Also als man Meister geworden ist.
Ja, aber die haben ja schon 5 Feiern gemacht. Das ist ja nicht so, dass sie nicht gerade haben. Das sollen sie auch. Das haben sie sich ja verdient.
Das Argument der Wettbewerbsverzerrung in Anführungszeichen war mir zu überzogen. Also wir haben sie auch gestern dann gesehen. Wenn Bayern will, dann spielen sie auch. Klar. Wie gesagt, und ob sie jetzt in Ibiza waren oder nicht, mir war diese Moralisierung einfach zu stark, dass gesagt wurde, das sei Wettbewerbsverzerrung.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob es wer anders gesagt hat. Ich habe gesagt, das ist die Integrität des Wettbewerbs. Und ich unterstelle denen gar nichts. Und vielleicht hat es den Heidenheimern letztendlich die ganze Diskussion sogar geholfen. Mhm. Weil die Bayern natürlich wussten, sie müssen. Ja, und, aber um das geht es gar nicht. Weil es gab ja mehrere Vereine, es hätten ja theoretisch 6. Ich glaube, Union konnte nicht mehr hoch, nicht mehr runter. Augsburg kam, es hätten ja 6 Vereine fliegen können. Und wenn das Schule macht...
Die sind Meister geworden.
Ja, nein, aber die sagen vielleicht, wir haben eine super Saison gespielt, wir sind 10. Ja, also da hat ja jeder einen anderen Anspruch. Und der 10. Platz oder 8. Platz für Augsburg ist so wie der Meistertitel für die Bayern. Und wenn du dann eine Situation hast, wenn auf einmal, dass auf einmal 5 oder 6 Mannschaften eine Woche vorher 3 Tage wegfliegen, ja, das ist, die haben eine Vorbildfunktion auch. Ja, also das ist ja das Nächste. Das sind ja junge Spieler, die aufschauen zu den Spielern. Und dann haben die eine Idee. Und nochmal, es hat ja das schon mal gegeben, Oliver Kahn war hier, der hat ja dann ein Machtwort gesprochen. Also früher hätte es das nicht gegeben. Also das hätte früher, als der Uli und der Kalli noch da waren, das hätte es in 100 Jahren nicht gegeben.
Also früher ist auch gefeiert worden. Also das ja,
natürlich ist
klar.
Es gefeiert worden. Aber vor Ende der Saison wegzufliegen, da hätte gar keiner dran gedacht, Patrick.
Gut, so ein bisschen die Symbolcharakteristik dahinter. Da bin ich schon bei Didi und ich bin auch kein Moralapostel. Und gefeiert wird eh. Also das kann ich aus erster Hand sagen. Aber es ist ein anderes Signal, es ist ein anderes Zeichen. Und irgendwie vielleicht auch eine Frage an den FC Bayern nach dieser Saison. Und jetzt, natürlich ist man Meister geworden, aber auch nur deutscher Meister aus dem Blickpunkt der Bayern. Und dann mit der Aussage von Max und dann mit den Thematiken, die noch da sind, also mit Sané und so weiter und so fort. Und in diesem ganzen Potpourri ist das vielleicht einfach nicht die konsequenteste Art und Weise. Aber ich verstehe genauso die andere Seite. Und da wäre ich auch wahrscheinlich in diesen Flieger gestiegen, wenn es das Angebot damals gegeben hätte. Gab es bei uns nicht, hat sich nicht gestellt. Da bin ich ehrlich. Aber ich sehe auch die andere Seite und verstehe diese Argumente.
Ich sage, Männer, das könnt ihr nicht machen.
Ehrlich?
Ja, auch mit 22, 23.
Es ist jetzt einfach zu sagen, weil ich hier sitze, weil es 25 Jahre vor
25 Jahren gewesen wäre. Ich glaube dir das nicht.
Also ich glaube, dass in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, ich glaube, auf die Idee wäre gar keiner gekommen.
Ja.
Auf die Idee wäre gar keiner gekommen zu sagen, der hätte gesagt, ja, bist du verrückt?
Aber es gibt ja auch die andere These, dass es eine Mannschaft durchaus zusammenschweißen kann. Das ist ja auch immer
dann
mal
gefallen. Dann sollen sie jetzt fahren, Patrick.
Okay.
Dann sollen sie heute fahren.
Ja.
Aber nicht während der Saison.
Und vielleicht fahren sie ja heute auch noch.
Oder? Ja, das machen sie nicht, weil sie alle mit ihren Familien wegfliegen wollen. Und das ist das Nächste. Ja, und uns eigentlich wäre noch 2 Wochen, wenn alles gut gelaufen wäre, wären sie noch 2 Wochen im Training. Das heißt, dass sie jetzt Nations League spielen und Club-WM, das ist kein Argument. Weil die haben jetzt 2 Wochen mehr Pause, als sie eigentlich hätten haben sollen.
Ich glaube, jetzt haben wir die Argumente ausgetauscht. Das war auch noch mal spannend. Und die Medien, Uli, ne? Valentina, wir fragen uns immer, gehen wir zu weit oder nicht, wie auch immer. Also da kann Uli Hoeneß, glaube ich, ganz beruhigt sein und versuchen, da auch das richtige Maß zu finden. Und jetzt möchte ich gerne Felix hören, unter anderem zur Frage Sané. Das ist nämlich eben schon angeklungen.
Es ist spannend und man hat das Gefühl, beziehungsweise erstmal vielleicht zur Einordnung, Max Eberl hat ja unsere Infos bestätigt, dass Sané eben das Vertragsangebot der Bayern definitiv nicht annehmen wird. Und gefühlt hat er eben zumindest im Netz in den Kommentaren mittlerweile viele seiner Fans verloren. Viele sagen eben, dass er geht, sogar geil, ciao, ciao, naja, vielleicht sollte er dann einfach gehen, Halleluja, dann tschüss und so weiter. Es geht sogar in Richtung hat was von Söldner. Bin erschrocken, dass Sané 10 Millionen plus Boni nicht reichen. Das sind also die Summen, die Bayern ihm geboten haben. Und jetzt habe ich sogar noch 2 sportliche Argumente, die gegen diese Verlängerung sprechen. Zum Beispiel die Zahlen 24, 25 von ihm. Ja, eine bessere Saison, eine okaye Saison, 19 direkte Torbeteiligungen, aber in der Champions League nur eine einzige. Und zum Vergleich, Michael Olise ist vorher schon viel genannt worden, viel gelobt worden, zu Recht. In der Königsklasse 7 Torbeteiligungen und insgesamt sogar 38, also genau doppelt so viele wie Leroy Sané bei quasi der gleichen Spielanzahl. Und dann, wenn man auch noch auf die potenzielle Aufstellung guckt in der kommenden Saison, mit einem Jonathan Tah und dann vorne vor allem eben mit einem Florian Wirtz, der, wenn man bei diesem 4-2-3-1-System bleibt, mit Sicherheit spielen würde, neben Musiala und Michael Olise und vorne eben Harry Kane, dann fehlt gefühlt der Platz für Leroy Sané. Also nochmal ein kleines Argument für einen Abschied. 2020 kam er von Manchester City, schon 5 Jahre her, und jetzt sieht es so aus, als würde nach diesen 5 Jahren eben seine Zeit in München enden.
Ja, und Uli Hoeneß hat sich auch ziemlich vehement zur Personalie Sané geäußert, gestern, aber auch heute.
Herr Hoeneß, wie lange wollen Sie denn noch warten, bis Leroy Sané sich entschieden hat?
Wie bitte?
Wie lange wollen Sie denn noch warten, bis Leroy Sané sich entschieden hat?
Bis zum 1. August, wenn die Saison wieder losgeht.
Das ist aber ungewöhnlich, dass das so lang ist.
Ach, ich weiß gar nicht, was ihr immer für Theater macht. Das ist doch nicht euer Problem. Das ist unser Problem. Und wenn er sich entschieden hat, dann sagen wir es euch Bescheid.
Aber Sie geben doch zu.
Das ewige Theater, das interessiert mich nicht, was ihr für einen Schmarrn erzählt.
Aber Sie geben doch zu, dass es diesmal ziemlich lang dauert.
Das ist normal. Das ist so eine Entscheidung für ihn. So. Das ist so seine Entscheidung. Und dafür braucht er halt Zeit. Ich weiß gar nicht, das Theater, das ist nicht für euch wichtig, sondern für uns.
Danke.
Wer war das, Uli? Hast du gefragt?
Torben Hoffmann. Kollege Torben Hoffmann hat nachgehackt. Ja.
Nee, Stefan Kumberger, Sport 1. Aber ist ja auch jedenfalls hartnäckig dran geblieben. Uli Hoeneß interessiert es nicht. Dafür äußerte sich recht vehement dazu. Aber lassen wir das geschenkt. Das ist einfach spannend. Das ist emotional. Wie siehst du den Stand? Wir trauen uns trotzdem, darüber zu diskutieren bei Sané.
Ja, ich habe gestern mit Herbert Heiner gesprochen. Leroy hat zwar jetzt gesagt, er nimmt das Angebot nicht an, aber die Bayern setzen ihm jetzt die Pistole nicht auf die Brust. Er hat jetzt noch Zeit, nicht unendlich, auch nicht bis zum 1. August, dieses Angebot noch anzunehmen. Und eins ist in Stein gemeißelt, es wird um keinen Cent erhöht, dieses Angebot des FC Bayern. Ist ja auch nachvollziehbar. Der hat 5 Jahre kassiert, als wenn er Weltklasse-Spieler wäre. Und er hat kein einziges wirkliches Weltklasse-Spiel abgeliefert. Ein paar ganz gute. Ja, aber was erwartet man vom Weltklasse-Spieler? Dass er 5 überragende Weltklasse-Auftritte hat pro Saison und 10 super gute. Das hat Leroy nicht abgeliefert.
So wie Robben und Ribéry früher.
Ja.
Also wärst du, höre ich raus, dafür zu sagen, dass die Bayern da eine klare Linie fahren und sich gegebenenfalls von Sané trennen?
Ich glaube nicht, dass sie auch nur 1 Cent mehr in ihn investieren, weil ich finde, 10 Millionen plus 5 Boni ist auch ein überdurchschnittliches gutes Gehalt. Also das ist eigentlich das, was er hätte verdienen sollen in den abgelaufenen 5 Jahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum sie da reingrätschen würden.
Ich glaub,
die lächelt so.
Ich freue mich immer, wenn du sprichst.
Ja, aber es ist doch so. Wann bringt er die gute Leistung? Jetzt, die letzten 4 Monate, wo er weiß, dass er da bleiben will. Er hat das ja geäußert, dass er da bleibt.
Ganz wegen der Leistung. Also ich bin da bei dir, dass Sané der Unerfüllte bleiben wird, wahrscheinlich, was seine Leistung betrifft. Aber ich glaube, einen ganz kleinen Hint vergessen wir. Die Bayern wollen ja Jonathan Tah. Und Sané ist ja jetzt zu Pini Zahavi gegangen. Und Pini Zahavi ist der Berater von Jonathan Tah. Und ich kann mir vorstellen, so wie der gestrickt ist, Pininzavi, dass er sagt, also, ihr wollt Jonathan Tah haben, dann darf aber Leroy Sané nicht nur 10 plus 5 Boni verdienen, sondern wir machen da jetzt mal 12 plus 5 Boni draus oder Handgeld noch dazu. Und dann kriegt der Leroy Sané für diesen Vertrag und ihr kriegt Jonathan Tah dazu für Summe X.
Wäre nicht Bayern-like, sich darauf einzulassen.
Aber wenn du unbedingt einen Spieler willst, Jonathan Tah, bist du dann vielleicht doch mal bereit, noch einen ganz kleinen Schlenker zu machen.
Und Sie haben sich ja schon auf Sachen eingelassen mit Davies und Musiala. Ja. Die Frage, die ich mir halt dann stelle, Uli, der Herbert Heiner sagt heute, in den nächsten 4-5 Tagen, wir müssen Bescheid wissen, wir müssen planen, dann gehen alle in Urlaub. Und dann ist ja dann in 2-3 Wochen wird sich auf die Club-WM vorbereitet und so, da müssen wir Bescheid wissen. Christoph Freund sagt gestern vor dem Spiel, ja, wir sind weiterhin im Austausch. Der Max Eberl hat heute, glaube ich, gesagt, nee, ist auf beiden Seiten ist die Tür nicht zu. Ja, aber wenn er ein Angebot hat und das Angebot nicht verbessert wird, ja, und die sind ja anscheinend im Austausch, dann frage ich mich, was es zu sprechen gibt. Weil wenn er ein Angebot hat und der Herbert Heiner hat gesagt, es wird nicht passieren, das Angebot wird nicht verbessern, gibt es ja nichts zu sprechen. Dann musst du zu ihm sagen, pass auf, du hast jetzt bis Mittwoch Zeit, 12 Uhr, und dann sagst du ja oder nein. Und wenn nicht, dann ist das Angebot, musst du das Angebot zurückziehen, weil du musst dich ja dann anderweitig umschauen. Und das verstehe ich halt nicht, weil das, was sie mir vermitteln, ist nicht, dass da nichts mehr gemacht wird. Das mag den Grund haben, was Valentina gerade sagt, mit Metall, ich weiß es nicht. Aber wenn er ein Angebot hat und da wird kein Cent mehr draufgelegt, dann gibt es auch nichts zu sprechen.
Hast du komplett recht, ja.
Und den Eindruck vermitteln sie nicht.
Es ist spannend. Also das ist natürlich auch ein Blick auf die Sache, den muss man haben, das kann schon sein. Und dann geht es natürlich auch noch um andere Personalien, wo noch nicht klar ist, kriegt man die Spieler, die man haben möchte. Und man braucht ja eine gewisse Breite im Kader. Und solange da nicht diese Position mehrfach schon besetzt ist, beziehungsweise man genau weiß, wir bekommen den und wir bekommen den Spieler.
Also hängt das letztlich indirekt doch, so wie wir eben von Felix gehört haben, mit Wirtz zusammen und der daraus dann mit gegebenenfalls allem resultierenden Umstellung auch der taktischen Herangehensweise?
Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat und auch damit, was mit der Agentur von Tah und eben Sané passiert im Hintergrund. Das spielt alles mit rein. Und so wird eben jeder Tag ein bisschen geschoben und geguckt, wo können wir, und das gilt für beide Seiten oder für alle Seiten in dem Fall, wo können wir das Beste für uns rausholen. Und deswegen hauen sie diese Tür jetzt noch nicht klar zu, weil das müsste man ja dann irgendwann, um Gesicht zu wahren, zu sagen, Moment, Feierabend, also wir haben es dir angeboten, du willst es nicht, dann ist es jetzt vorbei.
Und Bayern hat ja diese Saison auch schon oftmals Aussagen wieder revidiert. Ja.
Und es gibt ihnen natürlich auf der anderen Seite Zeit, vielleicht Abnehmer für Gnabry und Coman zu finden. Oder Goretzka. Das ist jetzt so ein, vielleicht ist es in Bayern nicht unrecht. Ich denke schon, dass du da Stärke zeigen musst, weil wenn du jetzt bei Sané noch was machen solltest, also das wäre natürlich kein gutes Zeichen. Ja, weil dann natürlich die anderen.
Katastrophe.
Das wär nicht gut. Und ich habe vor Wochen gesagt, oder vor Monaten habe ich gesagt, ich würde ihn behalten, wenn ich Gnabry und Coman verkauft bekomme. Nur, dass du die losbekommst oder dass du einen Abnehmer findest, ich glaube, ist nicht allzu wahrscheinlich.
Katastrophe, hast du gesagt?
Nein, ich glaube, ist das Zeichen. Sie sagen ja die ganze Zeit Zeichen nach außen. Sie wollen sparen, sie wollen klare Linien haben. Der FC Bayern steht für etwas. Und da ist Leroy Sané. Es geht nicht um Musiala. Da musst du dich dann beweglicher zeigen vielleicht manchmal. Aber es geht um Leroy Sané, der nicht so abgeliefert hat, wie er verdient hat. Egal, wie man es bewerten will. Und den nimmst du, weil er jetzt eine gute Rückrunde gespielt hat und ein guter, ich sage jetzt, Ergänzungsspieler ist. Ja, er ist nicht mehr.
Ein Edelergänzungsspieler.
Edelergänzungsspieler, ja. Genau.
Also da wir jetzt so unterwegs sind, läuft uns die Zeit weg. Deswegen mache ich jetzt eine Schnellfragerunde. Wo spielt Wirtz in der kommenden Saison? Maximal Einsatzbegründung.
In Madrid.
Ich schließe mich an. Er geht mit Alonso zu Madrid. Ich sehe nicht bei Bayern.
Ja, das ist... ich schließe mich da auch an.
Auch Madrid? Dreimal Madrid?
Ich glaube, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe nicht... Ich würde aus seiner Sicht nicht zu den Bayern gehen, weil mit Jamal da jemand spielt, der quasi den Raum einnimmt, den ich für mich haben wollen würde. Und ja, es macht Spaß, mit solchen zusammenzuspielen, aber irgendwo will man dann doch schon sein Ego auch. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Nicht, dass bei Madrid nicht auch Top-Spieler spielen, aber das ist nicht so... Da ist vielleicht
positionskompatibler, genau. Möglicherweise. Ja. Gibt es den Begriff? Weiß ich nicht. Also wir wissen, was gemeint ist.
Ich habe mich ganz schön in die Bredouille gebracht. Also, ich sage Bayern oder Pep. Guardiola, also Manchester City. Ja. Weil ich glaube, sie wollen ihn in Madrid oder können ihn da nicht. Da gibt es 400.000 Mittelfeldspieler und offensiv sind sie auch ausgerichtet. Boah, ja, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Es wäre ein bisschen viel.
Und jetzt darf dir noch eine Begründung nachliefern, Real. Und dann haben wir das Thema für den heutigen Tag.
Weil der Trainer, ich glaube, der Trainer ist schon ein großer Grund. Er kennt ihn, er hat ihn noch mal besser gemacht, was ja fast schon nicht möglich war. Wir sind da sehr vertraut. Und mich würde es auch nicht wundern, übrigens, wenn ein Tah da mitgeht.
Real?
Ja. Also,
warum?
Ja, weil
die brauchen dringend
Alaba. Alaba soll ja gehen, hinten brauchen sie wen. Und was ich gehört habe, sind die anscheinend sehr interessiert. Also da haben die Bayern noch mal Konkurrenz von Real. Und wird
ja immer spannender.
Ja, also ich glaube nicht, hat anscheinend mit Liverpool gesprochen. Liverpool bezahlt das Geld normal nicht an Ablöse. Und das ist eigentlich auch nicht der Spieler, den sie brauchen. Manchester City haben jetzt das FA-Cup-Finale verloren. Ist gar nicht sicher, dass sie Champions League spielen. Pep Guardiola, der wird irgendwann dort mal aufhören. Da wäre mir das Risiko viel zu groß. Also ich glaube, dass es, und es wurde ja gesagt, er will nur zu Bayern. ich weiß es nicht. Wenn er, und das haben ja schon Leute, die sagen, ja, es gibt eine Zusage von Wirtz, ja, warum steigt der Vater dann in den Flieger und fliegt nach Manchester oder nach Blackpool? Also es macht alles gar keinen Sinn.
Gut, und Tah Real hältst du tatsächlich für eine realistische Option?
Ich glaube, dass Tah und Wirtz mit Alonso mitgehen.
Das wiederum wäre dann schlecht für Sané, weil dann kann er nicht mehr bei Bayern. Okay.
Gut, also dann würden wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen. Ja, das war sehr, sehr interessant. Und wir machen aber auch spannend weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn gleich sprechen wir über Borussia Dortmund, die es in der letzten Sekunde buchstäblich doch noch in die Champions League geschafft haben. Und auch über Eintracht Frankfurt. Die haben sich gestern durchgesetzt in Freiburg. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Eine turbulente Saison nahm ein versöhnliches Ende für Borussia Dortmund. Sie verwandelten gestern Stefan Graf den Matchball zur Champions League.
Schon auf dem Weg hierhin hast du das Gefühl gehabt, okay, du fährst hier zu einem Endspiel.
Wird diese unfassbare Aufholjagd der Borussia gekrönt mit dem Sprung auf Platz 4?
Ich habe mir heute noch mal angeguckt, Tabelle 26. Spieltag. Das kannst du noch mal gar nicht schaffen.
Eine merkwürdige Saison der Borussia kann dann eben doch noch ein versöhnliches Ende nehmen. Voraussetzung: Heimsieg gegen Kiel.
Der letzte Schritt ist ja auch immer der schwierigste Schritt.
Ja, ich hätte es ja gar nicht besser für uns starten können. Wir gehen 1-0 in Führung relativ früh.
Dritte Minute. Und jetzt.
Welchen Schrauben hat Nico Kovac gedreht?
Mentalität, würde ich sagen.
Das ist Sabitzer! 2-0 Dortmund!
Nico ist jemand, der auf Kleinigkeiten achtet, sei es beim Aufwärmen, sei es vor dem Spiel beim Bus, dass jeder konzentriert, fokussiert ist. Ein bisschen alte Schule, würde ich sagen.
Matchup mit dem 3-0. Borussia Dortmund ist Teilnehmer in der Champions League.
Ich bin schon sehr lange beim BVB und alle Trainer mögen es mir verzeihen, aber ich glaube, was Nico hier geleistet hat, das ist, glaube ich, mit einer der größten Trainerleistungen in der Geschichte des BVBs.
Tut das gut, dann so ein Lob vom Boss?
Ja, es ist immer schön, wenn man Lob bekommt, gerade auch von den Verantwortlichen aus dem Club. Aber alleine hätten wir es nicht geschafft. Dort sind sicherlich, wie gesagt, mein Bruder Philipp, die ganzen Staffmitglieder, aber vor allen Dingen die Spieler und unsere Fans. Denn das, was die Fans hier auch nochmal an den Tag gebracht haben, ist immens. Und nur so kann man es gemeinsam schaffen.
Inwiefern muss dieser Umbruch jetzt auch weiter vorangetrieben werden? Inwiefern darf vielleicht auch dieser Erfolg, den es dann hinten raus gab, jetzt vielleicht nicht so ganz blenden? Was wünschst du dir da für die Zukunft?
Wir werden uns sicherlich zusammensetzen. Aber wir müssen jetzt nicht großartig alles wechseln. Ich glaube, dass die Mannschaft schon bewiesen hat, dass in ihnen Qualität steckt. Und dass man mit diesen Jungs auch erfolgreich sein kann.
Schön, ich hatte das Glück, gestern in Dortmund zu sein. Nico Kovac geerdet, fast demütig. Und man merkt irgendwie, dass der Club und er zusammenwachsen. Und er hat den Glückspullover, das haben wir gestern auch besprochen, der blaue Glückspullover. Uli Köhler weiß es, Didi Hamann auch. Es gab schon mal einen blauen Glückspullover in der Geschichte der Bundesliga von Udo Lattek. Ende der 80er Jahre beim 1. FC Köln. Der wurde dann irgendwann versteigert für 36.000, damals noch D-Mark. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Ich habe sie so gelesen, sonst nehme ich sie in der neuen Saison noch zurück. Und der Pullover ist aber jetzt weg. Aber der Pullover von Nico Kovac ist noch da. Und davon abgesehen gibt es noch andere Gründe. Und für den Aufschwung des BVB im letzten Saisondrittel. Und Emre Can hat gestern das eigentlich verpönte Wort benutzt. Das Verbotene. Mentalität. Wie kann das sein?
Das ist mir ein Rätsel. Wenn man in Dortmund lebt, so wie ich auch, darf man das eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, was Nico mitgebracht hat, als er gekommen ist, ist tatsächlich eine gewisse Konsequenz. Nicht, dass die vorher nicht komplett da war, aber Rigorosität, wenn das ein Wort ist,
permanent eingeforderte
Konsequenzen. Er hat klare Sachen eingefordert und da auch nicht von locker gelassen. Und auch das hat ja ein paar Wochen gedauert, bis es voll durchgeschlagen ist, weil das natürlich in alle Köpfe rein muss. Aber irgendwann hat's Fahrt aufgenommen, hat der Zug sich in Bewegung gesetzt. Und es hat sich immer mehr zu einem richtig gutem Konstrukt entwickelt. Und das haben auch alle gesagt, dass die Mannschaft Qualität hat und mehr Qualität hat, als sie zu vielen Phasen in der Saison gezeigt hat. Das war eh klar. Die Frage ist nur, wie kriegen sie es auf die Bahn? Und da braucht man manchmal ganz einfache Herangehensweisen, gar nicht viel.
So wie es Aki Watzke auch gestern gesagt hat, eigentlich die Basics.
Genau, die Basics. Und die musst du halt aber auch immer wieder einfordern und nicht das Ganze mit Kreativität versuchen, immer lösen zu wollen. Und ich glaube, da ist Nico deutlich einfacher rangegangen an die ganze Thematik, aber eben mit dieser absoluten Konsequenz. Und das hat sich am Ende für ihn und den Verein ausgezeichnet.
Ich habe mich manchmal gefragt, warum wir hier in all den Monaten immer gerätselt haben, was dem BVB fehlt, wenn dann gestern die Antwort einfach im Prinzip lautet, ja, einfache Dinge, ne? Basics, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Konsequenz, Disziplin, Organisation und bupp, läuft es. Was sagt das Netz, Felix, zur Meisterleistung, zur Trainermeisterleistung ohne Titel von Niko Kovac?
Ich fange mal an mit einer guten Leistung des BVB, was Selbstironie betrifft. Ich übersetze mal. Schaut ihr manchmal auf Sachen und fragt euch, wie die da hinkommen. Auto im Baum, Pferd im Zaun, Auto auf einem Tor und eben der BVB in der Champions League am 26. Spieltag noch Elfter und dann jetzt eben Vierter. Niko Kovac hat es geschafft, er ist so ein bisschen der Vater des Erfolgs, bekommt natürlich sehr, sehr viel Lob. Aber auch Kritik, wenn man auf die Kommentare schaut. Viele haben eben zu Beginn auf seine Fähigkeiten gezweifelt. Und dann ist es am Ende verdient. Kovac hat den Verantwortlichen den A... gerettet. Aber eben auch ein bisschen Kritik übertreibt man. Es waren trotzdem nur 7 Punkte. Die anderen waren so unkonstant. Und dann wären wir auch weit abgeschlagen gewesen, wenn die eben nicht mitgemacht hätten. Viel Lob, aber auch Kritik. Fakt ist aber erstmal, der BVB darf nächste Saison in der Königsklasse.
Also gestern im Publikum waren 81.000 Befürworter. Also rechnen wir jetzt nochmal die Kiel-Fans raus. Also sie waren begeistert. Uli, es ist viel die Parallele auch gezogen worden zu Niko Kovac bei den Bayern. Dort hast du ihn erlebt. Nimmst du das auch so wahr, dass er sich als Trainer weiterentwickelt hat, in seinem ganzen Auftreten etwas anders rüberkommt?
Ich glaube, es gibt eine ganz andere Herangehensweise als bei Bayern jetzt beim BVB. Und wenn ich sehe, vielleicht ist es ja, ich war auch ein Skeptiker, ob das funktionieren kann, aber wenn es schon langt, dass du jetzt deine Trainingsläufe, dass der Kondition trainiert unter der Saison, ja, das ist schon mal ganz besonders, das heißt. Und dann die Läufe früh ansetzt, also sage ich mal 8:30, 9, da ist jeder geneigte Fußballspieler, nicht begeistert, wenn es früh mit Kondition losgeht. So, das hat aber die zusammengebracht. Und Nico hat ja in Frankfurt bewiesen, dass er Mannschaften auch entwickeln kann und dauerhaft entwickeln kann. Vielleicht ist das jetzt in Dortmund so der Fall. Bei Bayern war es nicht der Fall. Da waren zu viele Fettnäpfchen. Das hat einfach nicht gepasst. Das muss man am Ende sagen.
Also das, was Kovac auszeichnet, scheint zum BVB in dieser Phase etwas besser zu passen, als das, was die Bayern in der damaligen Phase gebraucht haben. Das war mein oder ist mein Eindruck. Ja, so ist es.
Mir wird auch seine Zeit bei Bayern fast schon zu negativ oftmals gesehen. Er hat natürlich ganz andere Spieler, mit denen er arbeiten musste, als er jetzt in Dortmund hat. Er hat einen ganz anderen Verein vorgefunden, als er jetzt in Dortmund hat. Eine ganz andere Aufgabe. Aber grundsätzlich finde ich, hat er da auch nicht so schlecht gearbeitet, wie es dargestellt wird. Monaco hat er ordentlich gemacht, Frankfurt Historisches geleistet. Und ich glaube, er hat einfach genau das jetzt dem BVB mitgebracht, was gefehlt hat. Eine klare Linie, eine klare Hand, auch ein autoritärer Führungsstil und vor allem diese Einfachheit, die du angesprochen hast, die richtigen Werte, die Basics, die Mentalität, ja, die Spieler jetzt haben. Wie oft haben wir, ich glaube, die letzten 3 Jahre mindestens über Mentalitätsprobleme beim BVB diskutiert?
Er ist aber gar nicht mehr so autoritär. Er ist klar.
Ja.
Aber er hat auch, das haben wir hier vor einigen Wochen auch ursprünglich etwas anders besprochen, die Mannschaft auch sehr geschützt, gerade auch öffentlich. Das war offensichtlich auch Teil seiner, nennen wir es mal, Strategie.
Und auch wenn er gelobt wurde, finde ich, hat man gemerkt, er gibt das Lob sofort an die Mannschaft weiter. Also er hat sich da nicht als die Starfigur gesehen, sondern er hat sich wirklich vor die Mannschaft gestellt wie so eine schützende Wand. Aber die Mannschaft oder die Spieler in den Vordergrund gerückt und an deren Schwächen gearbeitet und genau die Probleme herauskristallisiert und dann Lösungsansätze gefunden. Und da hat Rick nicht übertrieben, als er gesagt hat, wir haben das Niko Kovac unter anderem zu verdanken.
Ja, aber also das, was wir alle von Niko sehen und hören, gerade in den Medien, im Fernsehen, vielleicht auch in den Zeitungen lesen, ist ja das, was Niko auch zeigen möchte, was der Verein zeigen möchte. Das heißt ja nicht, dass er hinter den Kulissen nicht trotzdem auch eine eine deutlichere Linie fährt, eine andere Linie fährt. Und das ist aber auch das, was es ja braucht. Eine Mannschaft funktioniert eben in einem geschlossenen Konstrukt und hinter verschlossenen Türen. Da müssen die Dinge stimmen und da müssen die Dinge auch klar sein und angesprochen werden.
Hörst du das so, also dass er das so macht?
Ich weiß, dass er eine ehrliche Person ist und es muss auch nicht immer bequem zugehen bei einer Fußballmannschaft. Das geht gar nicht, weil du kannst nicht alle gleich abholen, du kannst nicht alle gleich zufrieden machen. Und das ist bei jeder Fußballmannschaft, zumindest da, wo es um was geht, ist es so der Fall, dass du Spieler hast, die sind zufrieden und Spieler, die sind es weniger. Und du kannst es nicht allen recht machen, aber alle müssen verstehen, dass es um das große Ganze geht und nicht eben um jeweiligen Einzelnen. Und ich glaube, da ist Nico auch ganz klar und auch ganz konsequent. Das heißt, jeder, der am Seil mitzieht, der hat hier einen Platz. Und jeder, der eben irgendwo anders hinziehen möchte, ja, der zieht alleine.
Haben die Dortmunder dennoch auf hohem Niveau eine Saison fast verschenkt? Anders formuliert, was wäre möglich gewesen, wenn Nico Kovac vom ersten Spieltag an das Zepter geschwungen hätte?
Das werden wir nächstes Jahr sehen. Also ist jetzt müßig, drüber zu sprechen. Ich glaube schon, dass sie zu lange am Schein festgehalten haben, also die 3-4 Spiele nach der Winterpause, hätten ihm gut getan, dann wäre das wahrscheinlich auch etwas vielleicht entspannter in die Champions League gegangen, weil es war natürlich schon auch ein bisschen Glück, das brauchst du, das haben sie sich verdient. Der Sieg vor 2-3 Wochen in Hoffenheim mit dem späten Tor, wo vielleicht Foulspiel ist. Freiburg führt mit 2 Toren gegen Leverkusen vor 2 Wochen. Wenn Frankfurt letzte Woche gewinnt, sind sie qualifiziert, dann verlieren sie möglicherweise gestern in Freiburg. Also es sind schon viele Sachen zusammengekommen, aber sie haben aus den letzten 8 Spielen 22 Punkte geholt. Ja, das mussten sie auch. Und jetzt hatten sie es gestern in der eigenen Hand mit dem 3-Tore-Sieg, das haben sie gemacht. Und ich glaube, was er vermittelt, das ist Disziplin und Respekt. Ja, und bei den Dortmundern, ich glaube, da war zu lange das Problem, wenn sie unzufriedene Spieler hatten, dann haben die nicht den Weg in die Trainerkabine gesucht, sondern zur Vereinsführung. Und man hat ihnen zugehört. Und das war zu meiner Zeit bei den Bayern genauso. Und das hat Trainer verschlissen, das hat die Stimmung in der Kabine versaut und schlecht gemacht, weil natürlich gesprochen wird, dann hört man was, dann hört man das im Unterbewusstsein. Und es muss immer die Prämisse gelten, wenn du ein Problem mit sportlicher Hinsicht hast, dann gehst du zum Trainer und nicht zur Vereinsführung. Und ich glaube, dass jetzt, seit er da ist, ich glaube, dass die Spieler wissen, wenn es ein Problem gibt, gehen wir zu ihm. Wir können ihm vertrauen, er ist ehrlich, er ist klar. Und dieser Disziplin und Respekt. Und es ist ja so, die können ja alle Fußball spielen, aber auf dem Niveau entscheiden 2-3%. Und ich glaube, die hat er rausgeholt.
Und Didi hat es früh gesehen. Es gab nicht viele, die Mitte März daran geglaubt haben, dass Borussia Dortmund noch die Champions League erreicht. Didi hat es getan. Und der Reporter ist gestern dann zu Aki Watzke im Fishing for Compliments-Modus und hat das dann nochmal angesprochen.
Didi Hamann hat es vorhergesagt. Hätten Sie das geglaubt? Er hat es im März gesagt.
Ja, Didi hat Ahnung. Das habe ich immer schon gesagt. Manchmal ist er ein bisschen sperrig, aber eigentlich mag ich ihn. Und ich höre das gerne, was er sagt. Es gab aber auch genug andere, die was anderes gesagt haben.
Ja, das geht doch runter wie Öl.
Wunderbar.
Ja. Ich glaube, er mag dich auch, weil er hin und wieder gegen die Bayern stichelt. Aber das ist nur eine böse Vermutung.
Ja, ich habe gegen die Dortmunder schon mal was gesagt. Also da ruft er dann auch schon mal an.
Ja?
Ja, ja.
Im Uli Hoeneß-Stil, wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, gibt seine Sicht der Dinge wieder. Und dann... einigt man sich irgendwo.
Kommt ihr dann auch ins Gespräch?
Konstruktiver Austausch ist das.
Ja, nee, also ich mag ihn ja auch. Und er ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich mag ihn so, wie er ist. Er ist ja da in allen Gremien jetzt vertreten. DFB, DFL hat natürlich auch große Verdienste für den BVB. Und das war halt schön, auch gestern, weil wir wollen natürlich alle, dass es die großen Vereine, dass die stark sind. Und ihn lachen zu sehen bei dir im Interview, das haben wir jetzt lange nicht gesehen. Ich habe das Bild in Kiel noch im Kopf bei 3 Grad und Windstärke 8, wo er da oben sitzt neben Lars Ricken, wo es 3-0 reingeht.
Da war ich auch übrigens.
Ja, er auch. Und,
Da hat er nicht gestrahlt.
Ja.
Nein, gestern hat man gemerkt, es ist eine Riesenlast abgefallen beim BVB. Es war eine Form der Erleichterung. Oder wie war dann der Abend? Also da kannst du, glaube ich, aus erster Hand berichten.
Es war gut. Also meine Stimme ist ja auch noch ein bisschen davon beeinträchtigt.
Grillfest?
In Dortmund.
Also nicht auf Ibiza?
Ich war nicht auf Ibiza. Das, so kurzfristig habe ich das nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht, ob es genehmigt worden wäre. Aber man merkt der ganzen Stadt natürlich diese unheimliche Verbundenheit mit zum Club an. Und in Dortmund, das kann ich sagen, weil ich da eben seit sehr langer Zeit lebe, ist es so, wenn der BVB gewinnt, dann gehen alle Türen auf, dann sind die Kneipen länger gefüllt, dann sind die Hotels voll und so weiter und so fort. Wenn der BVB verliert, dann ist halt, werden die Bordsteine hochgeklappt und es ist nichts. Und ich glaube auch für wie gesagt, die Wirtschaft in Dortmund und die ganze Umgebung, Das hängt alles auch an diesem Fußballverein.
Klar.
Und wenn du schon nur Europa League spielst und es ist Donnerstag, Sonntag der Rhythmus, dann kannst du Freitag, Samstag in Dortmund alles zumachen. Und das wissen die Menschen. Und natürlich der Gemütszustand ist auch ein anderer. Und deshalb ist gestern wirklich ein ganz lauter Knall gewesen bei Abpfiff, weil so viele Steine abgefallen sind. Und das hat man danach auch im Dortmunder Nachtleben noch
Aber die Stimme ist gut. Also dann hast du gute Solutsch. So ein bisschen kernig. Das ist markant. Das ist gut. Also das heißt, so gelegentliche Feiern schaden nicht. Die helfen sogar. Kurz vorausgeblickt, Valentina, abschließend. Ja. Tut der BVB gut daran, jetzt Kontinuität zu wahren? Oder muss man dennoch auch die ersten zwei Drittel der Saison berücksichtigen und sagen, wir müssen da personell möglicherweise doch das eine oder andere verändern?
Also man kann die ersten zwei Drittel der Saison natürlich jetzt nicht einfach ignorieren, ist klar. Aber ich glaube, die Linie, die sie jetzt fahren, ist schon eine gute. Ich glaube auch, dass Niko Kovac genau daran festhalten wird. Der wird punktuell vielleicht noch fordern bzw. verändern, der BVB auch. Aber grundsätzlich glaube ich, die Linie, die sie jetzt gefunden haben, ist schon eine gute. Und darauf müssen sie dann nächste Saison aufbauen.
Eintracht Frankfurt hat es auch in die Königsklasse geschafft. Das war ja gestern auch ein Endspiel in Freiburg. Und die Frankfurter hatten vorher diverse Matchbälle vergeben. Aber gestern Hansi Küpper in Freiburg, da waren sie zur Stelle.
Riesenjubel bei Dino Toppmöller. Die Eintracht vom Main hat den Einzug in die Champions League erreicht. Zunächst gab es den Dämpfer, 27. Minute. Der SC Freiburg, der ja auch in die Königsklasse will, mit der 1:0-Führung durch Doan. Nachspielzeit, Knauf profitiert vom Fehler von Lienhardt und schafft das 1:1 unmittelbar vor der Pause. Was für ein fatales Luftloch von Lienhardt. Zweiter Durchgang, Christensen erst mit der Balleroberung, dann mit dem Abschluss. Es ist das 2:1 für die Eintracht, der SC Freiburg. In dieser Phase der Partie regelrecht geschockt und nur knapp 3 Minuten später fällt das Flippertor zum 3:1. Es war ein Eigentor von Mansambi, nachdem Skiri den Pfosten getroffen hatte. Die Eintracht schafft's.
Es gab immer Zweifler zu jedem Zeitpunkt am Anfang der Saison. Zweifel, sind sie gut genug? Dann machen wir eine super Serie, dann gewinnen wir die 1, 2, 3 Spiele nicht. Und dann heißt es wieder, okay, ist wieder Rückfall. Dann haben wir wieder eine gute Antwort drauf gegeben. Im Winter verlieren wir mit Omar Mamouche einfach den besten Spieler bis dato. Wieder Zweifler, wieder schaffen wir das, können es kompensieren. Und jetzt ja, die Never-Ending-Story. Und ich glaube, dass wir heute alle Zweifler stumm gemacht haben.
Ja, so viel Zweifler gab es gar nicht, aber die Eintracht war einfach auch sehr, sehr mutig, sehr widerstandsfähig in dieser Saison. Kompliment, Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Felix, Sie haben ein Novum geschafft.
So ist es. Hat, glaube ich, auch nicht jeder auf dem Zettel. Zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte hat sich die Eintracht nämlich direkt über die Liga für die Champions League qualifiziert. Waren ja schon mal dabei, 21-22, aber damals eben als Europa-League-Sieger. Und entsprechend gab es natürlich ordentlich Grund zu feiern. Mal ein paar Ausschnitte, zum Beispiel aus der Kabine. Da wurde natürlich ordentlich getanzt und ordentlich gefeiert. Und es ging feuchtfröhlich zu. Das ist, glaube ich, noch Wasser, aber es wird mit Sicherheit in den späteren Stunden durch andere Flüssigkeiten ausgetauscht. Und spannend, auf der Heimfahrt gab es einen Boxenstopp an der Raststätte und mal ein bisschen darauf achten, was die Spieler sich alles so mitnehmen. Ein paar Kuscheltiere gibt's, ein paar Brillen gibt's, ein Eis. Ich sehe da jetzt auch wieder wenig alkoholische Getränke. Da haben sie mit Sicherheit auch ein bisschen drauf geachtet. Und Robin Koch hat auch einen speziellen Handschuh bekommen. Spannend. Entsprechend gibt's natürlich auch Grund bei den Fans zur Freude. Ist ja logisch. Die freuen sich, dass ihre Eintracht wieder international spielt. Der Social-Media-Account weist nochmal darauf hin, die Einkäufe beachten. Ansonsten, wenn sie glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und damit spricht Jannis, glaube ich, der Frankfurter Fanseele eben, spricht das aus, was die Frankfurter Fanseele denkt. Und jetzt bemühe ich noch ein Sprachbild. Die Adler dürfen nächste Saison durch Europa fliegen.
Mein Gott, diese Meisterfeier. Nächste Woche kann ich mit meiner Altherrenmannschaft vom Heusbüttler SV den Aufstieg schaffen. Und dann wird es auch eine Meisterparty, so eine Party geben.
Auf Ibiza.
Allerdings nicht auf Ibiza. Wenn, dann eher an der Nordsee. Aber ich bin nicht da, weil ich zum Pokalfinale darf. Aber ich glaube, die Party wird trotzdem oder gerade deswegen besonders gut werden. Wir kommen wieder zurück zu Eintracht Frankfurt.
Zeigt sich bei der Eintracht auch die Wichtigkeit eines Managers, in dem Fall Markus Krösche?
Also der Markus Krösche, auch wenn man mit ihm privat spricht, das ist so ein netter Mensch, der so klare Zielsetzung hat und der nie zweifelt, der den Vertrag verlängert mit Dino Topmöller. Am letzten Freitag, einen Tag vor dem allerwichtigsten Spiel, der, als alle geschrien haben, Topmöller raus, gar nicht reagiert hat. Der hat sich auf die Diskussion überhaupt nicht eingelassen. Da gab es keine Diskussion, weil das klar war. Und der dann sagt, okay, wir verkaufen den Mamusch, denn ich habe da schon ein paar, die können das auch. Und der doch Topmöller kann sie dann auch noch einbauen. Also mehr geht nicht. Also ich habe mich total gefreut für die Eintracht und bei aller Wertschätzung für Freiburg. Ich finde, die vier, die jetzt in der Champions League sind, haben es allesamt hochverdient.
Absolut. Und Krösches Leistung kann man gar nicht genug hervorheben. Es gibt ja auf TikTok so Trends und es gab jetzt jüngst einen Trend, da haben Töchter und Söhne quasi ihre Eltern hervorgehoben und damit angegeben. Und dann hat Krösches Tochter ein Video hochgeladen und hat geschrieben, ich weiß nicht, was eure Väter machen, aber meiner holt Spieler für kostenlos und verkauft sie dann für 80 Millionen. Und hat quasi so.
Warum habe ich von dem Trend nichts mitbekommen?
Vielleicht, weil du nicht so viel auf TikTok unterwegs bist.
Doch, ich habe aber zwei Söhne, die auf TikTok unterwegs sind.
Und jedenfalls, das ging dann total viral und da konnte keiner mithalten. Und ich glaube, das trifft genau den Nagel auf den Kopf. Krösche macht eine hervorragende Arbeit. Du hast es ja auch gerade gesagt, mit Mamusch hätte man sich auch verzocken können oder verpokern können. Er hat es perfekt gelöst und herzlich willkommen in der Champions League nächste Saison, Eintracht Frankfurt.
Wie alt sind deine Kinder?
Der Älteste ist 14, 10 und 3.
Haben die den Papa?
Nein. Also TikTok hat der Große auch, aber da habe ich auch keinen. Ja, das werde ich auch ansprechen.
Ich muss auch zu Hause.
Ich kenne Markus.
Deine Töchter sind schon zu alt.
Aber solange du noch mitbekommst, dass der Mamusch weg ist, ist ja alles gut.
Ja. Das habe ich schon mitbekommen.
Das nicht über TikTok.
Nein, ich wollte nur zu Markus noch sagen. Vor 24 Jahren habe ich mit ihm zusammen gespielt, da kennengelernt.
Paderborn.
Stimmt. Und immer über die Jahre auch wieder Kontakt. Und er ist immer der gleiche Typ geblieben. Er war immer sehr unaufgeregt, aber auch keiner, der irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen Gespensten hinterher
so
jagt.
Und
ich glaube,
gelassen,
genau, ne? Und ich glaube, genau so arbeitet er auch. Er macht Dinge, die haben Hand und Fuß. Er lässt sich nicht von irgendwelchen Störfeuern außenrum wirklich von Ideen abbringen, beziehungsweise groß tangieren. Und macht einen super Job. Also das kriegt ja nicht nur seine Tochter mit, sondern wirklich jeder in diesem Fußballbusiness. Was da in Frankfurt über die letzten Jahre passiert ist mit diesen Königstransfers. Da sind ja noch mehrere kleinere drumherum.
Ekitike geht jetzt möglicherweise auch. Ich würde aber auf alle Fälle, wir haben Christensen eben gesehen, der eine sehr wichtige Verpflichtung ist, aber auf alle Fälle noch mal was auch zum Trainer sagen. Ja, ne? Also der von Krösche gestärkt wurde, aber der also Krösche hat einfach auch dazu beigetragen, dass sich Dino Topmöller entwickeln konnte. Und das hat der Eintracht enorm gut getan. Was zeichnet Topmöller aus?
Na, vor allem glaube ich, dass er mutig ist, also in seiner Spielweise, dass er mit jungen Spielern auch sehr gut umgehen kann, augenscheinlich, die auch verbessern kann. Ich finde, er hat auch eine sehr angenehme Art, so wie er sich präsentiert, wie er spricht, wie er sich gibt. Ich glaube, er ist einer, der auch die Menschen bekommt, also auch gerade junge Spieler, ihnen eine klare Richtung zeigen kann, einen klaren Plan aufzeigen kann. Und ich glaube, er verstellt sich nicht, also ich finde ihn absolut authentisch.
Ja, und Sie haben eine unheimlich junge Mannschaft und natürlich haben sie den Koch da hinten drin und den Götze und haben einige Ältere, einen Trapp im Tor.
Skiri.
Aber die brauchst du natürlich. Aber du musst, wenn diese Jungs und diese jungen Spieler funktionieren wollen und sollen, dann brauchst du absolutes Vertrauen zu denen. Und das ist nicht so einfach. Ja, weil du natürlich, weil immer der junge Spieler macht halt öfter mal einen Fehler als der ältere, der erfahrene Spieler. Und wie er es geschafft hat, die Jungen einzubauen, und wie sie Fußball spielen. Und man darf ja nicht vergessen, sie sind jetzt Vierter geworden in der Bundesliga. Die haben Leipzig, Wolfsburg, Gladbach, die haben Mannschaften hinter sich gelassen, die wahrscheinlich einen ähnlichen Etat haben wie sie. Dann haben sie den besten Spieler verloren, haben jetzt nur 80 Millionen auf dem Konto im Sommer gegen Pacho nach Paris. Das heißt, sie haben immer wieder Spieler abgegeben, haben Junge nachgeschossen und der lässt sie halt dann einfach spielen. Und du natürlich wird da mal einer durchfallen, aber du siehst ja erst, wie gut die sind, wenn du sie spielen lässt. Ja, und wie er das geschafft hat, wie er dieses unbändige Vertrauen hat zu den Spielern. Und natürlich haben sie immer eine Phase, wo sie 2-3 Spiele verlieren. Ja, und er ist dabei geblieben. Krösche hat da nie eine Diskussion zugelassen. Und ich glaube, mit welcher Ruhe er das gemacht hat, das ist wirklich ehrenwert. Und deswegen freut es mich für ihn, weil er letztes Jahr sehr unter Druck war, meiner Meinung nach unverständlich. Mhm. Was er dieses Jahr geleistet hat, ist herausragend.
Glaubst du, dass die Eintracht Ekitike abgeben wird?
Die Frage ist, ob sie behalten wollen. Ja, weil es hat natürlich alles seinen Preis. Wir haben das bei Marmoush gesehen, wir haben das bei Kolumani gesehen, der dann in Paris nicht glücklich wurde, nicht gespielt hat, jetzt glaube ich in Juventus oder an Juventus ausgeliehen ist. Wenn die Spieler hierher kommen, dann musst du froh sein, dass du die ein Jahr hast. Ja, und wenn der kommt für 20 und für 80 geht, da wird der Verein wird da nicht dran zugrunde gehen. Ja, wenn du so
die Frage muss ja eigentlich sein, wen haben die schon wieder in der Hinterhand, den wir noch nicht kennen.
Man kann
der
davon ausgehen, dass
in 18 Monaten auch wieder dreistellig wert ist. Also das ist erstaunlich, was das Ganze... Der ganze Frankfurter Kosmos da leistet zusammen. Trainer.
Es widerspricht eigentlich ja jedem Grundsatz, dass eine Mannschaft wachsen muss. Also du gibst Spieler ab, Marmoush.
Ja, aber es ist auch wichtig, dass du, man spricht ja mal von dieser Achse. Also es gibt Spieler, die sind wichtig für ein Mannschaftsgebilde. Mhm. Und dann gibt es Spieler, die sind wichtig für das Ergebnis, was am Ende an jedem Spieltag steht. Und das ist Iquitique. Aber ist er der Spieler, der die Mannschaft zusammenhält über ein Jahr, der für diese Dinge wichtig ist? Eher nicht. Der ist austauschbar, wenn es darum geht. Du brauchst natürlich diese Qualität, die er hat. Aber du brauchst andere Typen und Spieler für die Entwicklung einer Mannschaft. So, und da bin ich sicher, dass darauf geachtet wird. Und ich will den BVB ja nicht immer in den Vordergrund stellen, aber ich sehe Parallelen in der Entwicklung von Frankfurt. Diese Konstanz auf der Managerposition, jetzt auch auf der Trainerposition, ein junger Trainer, eine Mischung aus erfahrenen Spielern mit ganz jungen. So hat sich das angefühlt, als ich beim BVB angefangen habe. Und das hat sich dann relativ schnell auch Jahr für Jahr weiterentwickelt und ist dann zu dem BVB geworden, den wir heute sehen. Und ich könnte den Frankfurter zutrauen, dass sie auch eine solche Entwicklung noch nehmen.
Auf alle Fälle widerlegt Eintracht Frankfurt die These, dass Tradition Erfolg behindere. Also es ist möglich, mit einem Traditionsverein sich weiterzuentwickeln. Und wenn ein Traditionsverein wie Eintracht Frankfurt ins Laufen kommt, dann gibt es richtig Schub. Glückwunsch an Borussia Dortmund und an Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen hat auch eine sehr gute Saison gespielt. Sie war nicht meisterlich, darüber sprechen wir gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über Bayer Leverkusen und den dort möglicherweise bevorstehenden Umbruch. Haben ja generell viel über das gesprochen, was in der abgelaufenen Saison war. Aber bei Sky geht es immer weiter. Wir beschäftigen uns mit der neuen Saison. Da haben wir nämlich eine ganze Menge vor. Und Felix hat den Chefredakteur Sky Sport zu Gast, Alexander Rösner, und wird uns Auskunft geben.
Genau so ist es. Servus Alex. Bevor wir konkret auf die Bundesliga und unsere Übertragung gucken, mal kurz von dir noch, wie froh sind wir, dass Didi bei uns bleibt?
Ja, servus in die Runde erstmal. Ja, Didi, toll, dass du weiter am Start bist. Ich glaube, wir alle freuen uns auf deine kantigen, markanten und klaren und kompetenten Aussagen. Und ich habe gerade mit Patrick reden dürfen. Er ist auch sehr happy, dass du dabei bist. Insofern freue ich mich sehr, dass wir mit dir die nächsten Jahre planen können.
Super. Und dann eben die neue Bundesliga-Saison. Wir gehen die einzelnen Tage mal so ein bisschen durch und beginnen mit Freitag. Alex, was haben wir uns für Freitag überlegt?
Ja, Freitag ist ja so ein besonderer Tag. Das Wochenende fängt an, es sind Abendspiele, Primetime. Es gibt ja sonst keinen Slot, der zu der Uhrzeit stattfindet. Deshalb so ein besonderes Gefühl, riecht nach Bratwurst, Bier und feuchtem Rasen. Das wollen wir ein bisschen transportieren. Das heißt, wir kicken sozusagen den Bundesliga-Spieltag auf und haben uns so ein bisschen was Neues ausgedacht. Wir wollen einen generationenübergreifenden Doppelkommentar machen. Das ist ein bisschen was Neues. Also zwei Kommentatoren, die zusammen kommentieren. Da haben wir auch jetzt zwei gefunden, denen wir das zutrauen und zumuten. Es soll so ein bisschen was anderes sein, weil sie eine unterschiedliche Sprache sprechen, und zwar, weil sie aus zwei Generationen kommen. Und so haben wir dann Buschi gefunden, also Frank Buschi Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Also der eine ist so Mentor und Schüler und die anderen beiden sind dann sich noch ein bisschen näher. Und zwar das andere Paar sind die Küppers. Und zwar dort kommentieren Vater und Sohn zusammen. Das haben wir so auch noch nicht erlebt. Und dadurch erhoffen wir uns tatsächlich so eine gute Mischung zu finden, als aus ehrlicher Fußballberichterstattung und trotzdem einer wunderbaren Freitagabend-Primetime-Unterhaltung. Und da freuen wir uns sehr drauf. Das wird gut.
Und dann der Blick auf Samstag, erstmal Stichwort Vorlauf.
Ja, also wir haben jetzt den Samstag nochmal neu ausgerichtet, dass wir ein bisschen längere Einzelvorläufe machen. Das heißt, wir gehen jetzt schon demnächst ab 15 Uhr in die Einzelspiele. Das heißt, der Fan kriegt noch mehr Atmosphäre, noch mehr aus dem Stadion live mit, also mehr Stimmung. Mehr Stimmen und bessere Atmosphäre, doppelt so langer Vorlauf. Freuen wir uns drauf.
Und man kann sich den Samstag auch noch die Bundesliga individuell gestalten. Stichwort My Matchday, erklär es uns gerne.
Ja, genau. My Matchday haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Das ist so ein innovatives, interaktives Feature. Und zwar kann man wie immer die Einzelspiele einzeln schauen, aber wenn man jetzt das Einzelspiel verfolgt, kann man sozusagen ein Alert aktivieren per Knopfdruck, dann wird man benachrichtigt über all die anderen Dinge, die in den anderen Stadien passieren. Das heißt, hier kannst du beim Tor selber entscheiden, drücke ich auf den Knopfdruck, wechsle ich rüber zum Tor und wechsle dann wieder den Kanal und gehe zurück zu meinem Ausgangsspiel. Gleiches ist bei gelben Karten, bei roten Karten. Also ich kann immer selber entscheiden, bleibe ich bei meinem Einzelspiel oder schaue ich mir die Highlights an. Das ist sozusagen das, der Fan ist der eigene Regisseur und kann selber entscheiden, wie er das Spiel genießt. Das ist das eine Ding. Und das andere ist, nennen wir Multiview. Das heißt, du hast hier eine Gesamtübersicht, eine Mehrfachbildansicht nennen wir das. Das Topspiel legen wir im großen Monitor fest. Daneben sind vier einzelne, die Einzelspiele rechts dort sortiert. Und auch da kann ich mit der Fernbedienung, wenn ich sehe, okay, da hinten passiert was anderes, rübergehen und sich wunderbar selber entscheiden, bleibe ich bei meinem Spiel, schaue ich mir das andere an oder sitze ich einfach relaxed da und verfolge in der Mehrfachbildansicht den ganzen Spieltag. Also du kannst selber entscheiden, was du schaust.
Man verpasst also weiterhin definitiv nichts bei uns. Jetzt haben wir Freitag und Samstag erklärt, bleibt noch der Sonntag.
Ja, am Sonntag haben wir tatsächlich auch was Neues und zwar direkt nach Abpfiff kann man sich die kompletten Spiele 90 Minuten lang in Real Life reinziehen. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, schönes Wetter ist, ich mit der Familie spazieren gehe und das Spiel verpasst habe, kann ich, wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Sky 90 habe, was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich mir zum Beispiel die kompletten 90 Minuten anschauen. Real Life von unseren Sky-Kommentatoren kommentiert. Das heißt, ich verpasse auch da nichts. Oder aber wie bisher, schön die Highlights genießen, die XXL-Highlights und dann euch zuhören und Patrick Wassertz hier und Sky 90 lauschen. Also wir haben Bock, Saison ist ready und wir haben einiges vor.
Ich wollte auch gerade sagen, jede Menge Gründe, jede Menge Sky zuschauen. Alex, vielen Dank.
Euch viel Spaß noch, schönen Abend.
Vielen Dank. Das heißt, es wird aktiv Fußball geguckt. Didi, bist du da auch in der neuen Saison heiß?
Ja, ich bin heiß und wir schauen das ja am Samstag so. Ja. Wir schauen ja 5 Spiele und da sind immer, da läuft die Konferenz und dann sind die Einzelspiele. Und da werden wir dieses Multiview machen und das macht natürlich auch Sinn, weil dann kannst du selber entscheiden, wo du reinschaust oder wo wir reinschauen.
Ja, absolut. Also, das ist das, was wir in der neuen Saison vorhaben. Und jetzt sprechen wir noch abschließend über die Saison des Deutschen Meisters bei Sky 90. Zweiter, gut, sehr gut. Wie würdest du es einschätzen?
Ich finde es eine sehr ordentliche Saison. Also wir haben immer Schulnoten. Also ich bin da eher in der positiven Seite, weil ich immer sehe, dass man auch die Champions League und den Pokal schon auch die Spiele sehen muss. Und rote Karte für Manuel Neuer nach 10 Minuten, dann sind die Bayern zu 10 immer noch besser. Ja, das gehört einfach unter dem Motto, Fußball hängt viel mit Glück und Pech zusammen und Spielglück. Und dass du gegen Inter Mailand zu Hause, okay, dieses Gegentor hätte nicht sein müssen, aber dann auch 5 Verletzte, nicht irgendwelche, sondern 5 Stammspieler nicht dabei sein konnte, die gesamte Abwehr. Ich glaube,
jetzt bist du aber bei Bayern.
Bei Bayern.
Wir sind ja bei Bayer Leverkusen.
Ach, bei Bayern. Entschuldige.
Ich habe Schulnote bei Bayer. Schulnote bei
Leverkusen. Auch.
Das, was wir auch selten hatten, so 2+ oder schon 1er-Bereich?
Nee, 2+. 2+ würde ich sagen, dazu haben sie einfach zu viel wichtige Spiele nicht wirklich kompetitiv arbeiten können. Also auch, weil wir bei Bayern waren, Champions League darfst du nicht so untergehen.
Droht Bayer Leverkusen aber jetzt so eine Form des, des großen Umbruchs?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, und daran siehst du dann auch wieder die Qualitäten eines guten Managers. Mhm. Der hat jetzt echt einen heißen Sommer vor sich, viel Arbeit auch zu tun. Alonso wird gehen, Wirtz wird ja wahrscheinlich gehen, Tah wird gehen, Schick soll jetzt auch vermutlich wechseln wollen.
Frimpong
wahrscheinlich Liverpool. Ich hoffe, Granit Xhaka bleibt bei Leverkusen wenigstens erhalten, aber auch da gibt es ja keine Garantie. Und natürlich guckt jeder Spieler dann auch, okay, wer bleibt denn? Und umso mehr gehen, umso weniger wollen dann auch andere Gute bleiben. Und das wird schon eine Aufgabe, eine Herausforderung.
Auf der anderen Seite sind sie natürlich und bleiben, das ist auch eine attraktive Adresse. Absolut. So ein Umbruch kann ja immer auch in gewisser Form eine Chance sein, neue Reize. Aber sind schon die Protagonisten dieser herausragenden Saison davor offensichtlich auf dem Absprung oder werden gehen?
Ja, und das kann wie beim Domino sein. Mhm. Ne? Wenn der erste entscheidende Name, ich finde, der Trainer ist es eigentlich schon, jetzt eben klar ist als Abgang, dann überlegen die Spieler nochmal anders. Verändert sich eine Menge, dann gucke ich vielleicht auch, was für mich am besten ist. Und deswegen sind so viele Spieler gerade im Gespräch anderswo oder in Gesprächen vielleicht auch anderswo. Es könnte eine ganz, ganz schwierige Saison werden nächstes Jahr für Leverkusen. Und ich finde, in diesem Jahr da waren so ein paar entscheidende Situationen. Vielleicht war das Jahr eigentlich oder hätte eigentlich deutlich enger sein müssen, das Rennen, als es am Ende war. Aber in ein paar entscheidenden Spielen hat vielleicht auch der Trainer das ein oder andere gemacht, wo ich mich heute frage, wieso vielleicht oder warum wollte man da was Besonderes machen? Sonst wären sie vielleicht noch mal näher dran gewesen an der Titelverteidigung. Dementsprechend glaube ich auch, es war ein echt starkes Jahr von Leverkusen, auch wenn es am Ende nur der zweite Platz ist und nicht mehr.
Ja, es werden einige weggehen.
Wen sollte denn Leverkusen unbedingt halten? Das lassen wir mal Wirtz außen vor, das haben wir besprochen.
Naja, den Xhaka würde ich natürlich schon schauen, dass ich den behalte. Hinten muss man mal schauen.
Tah wäre sehr wünschenswert, Tah, aber das wird nichts werden. Der wird gehen.
Ja, vorne natürlich einen der beiden Stürmer würde ich halten. Aber ich glaube, viel wichtiger ist der Trainer. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, der Simon Rolfes wurde zum Supermanager hingestellt und der ist ein sehr, sehr guter Mann und natürlich ein sehr sympathischer Mann, spricht gut. Aber wenn du natürlich einen Trainer hast, der alle Spieler besser macht, dann kannst du dich nicht wehren, dass du Erfolg hast.
Mhm. Ja? Den haben sie aber auch geholt. Also das ist ja auch schon mal eine Leistung.
Absolut. Aber das war
wobei
natürlich,
Fernando Caro auch da große.
Ja, es war natürlich auch nicht ohne Risiko, den zu holen. Und das hat sich wunderbar herausgestellt. Und viel wichtiger wird sein, also die Spieler sind natürlich wichtig. Nur wenn einer gehen will und du kriegst gutes Geld, du kannst natürlich nicht alle gehen lassen. Aber sie haben ja da ein sehr gutes Umfeld. Also ich glaube nicht, dass da ein Exodus gibt, dass die alle gehen wollen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wenn du da hinholst als Trainer. Weil das natürlich jetzt auch, die haben eine sehr gute oder eine gute Saison gespielt dieses Jahr. Und wenn du die letzte Saison mal außen vor lässt, dann haben sie wahrscheinlich eine sehr gute gespielt. Ja? Waren im Halbfinale, sind Zweiter geworden. Der Alonso hat vor 2 Jahren übernommen, da waren sie 16. Das heißt, das darf man alles nicht vergessen, wo sie herkommen. Und da jetzt Trainer zu finden, weil du natürlich als Trainer, wenn so viele weggehen, ein Wirtz wird weggehen, vielleicht ein Xhaka, dann geht ein Schick. Es ist natürlich unheimlich schwer, weil die Erwartung.
Mit seinem Tempo ja, wäre auch ein großer Verlust.
Weil die Erwartung, wenn du hingehst, wird sein, dass du mindestens in die Champions League kommst, wahrscheinlich sogar Zweiter oder Dritter. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr, egal wer da hingeht, wird unheimlich schwer.
Ja, aber dann auch, wenn du hinguckst, wer dann. Die wir besprochen haben, vielleicht sind die weg, aber dann hast du einen Grimaldo noch, einen Alex Garcia, einen Buendia, Hincapié. Wen holst du denn jetzt als Trainer? Also, da brauchst du ja auch einen gewissen Zugang zu dieser Truppe. Und da hat Didi absolut recht. Das ist eigentlich die entscheidendste Position. Natürlich tut es immer weh, wenn man den Abwehrboss verliert. Und der war definitiv wichtig, auch für die Entwicklung von Leverkusen. Xhaka wäre sehr wichtig, weil er eben auch diese vielleicht etwas wilderen Spieler links und rechts und vor ihm und hinter ihm so ein bisschen noch an der Leine hält. Aber auch den Trainer, der genau diese Spieler, die gerade erst da sind, seit eineinhalb oder jetzt 2 Jahren, der die dann genauso weiterführt und genauso weiter im Griff hat.
Also das wird auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Wir haben angefangen mit Feiern. Und jetzt wollen wir auch einmal jetzt die Saison dann so beenden, auch bei Sky 90 nochmal. Vielleicht mit dem Moment der Saison. Hast du in der vergangenen Saison irgendetwas, was dir hängen geblieben ist? Also bei mir zum Beispiel war das jetzt in dem Fall nicht die Bundesliga, sondern DFB-Pokal. Das Spiel von Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen. Das Gesamtkunstwerk dieses Spiels, das ist etwas, du warst auch da, was ich also nicht vergessen werde.
Ja, und ich war bei den Bayern, das war das 3:0 in der Champions League gegen Leverkusen. Ich glaube, das war auch für die Bayern der Punkt, wo sie auch dann wirklich das komplett wieder gepackt hatten.
Heimspiel Dortmund-Barcelona, Champions League. Ja. Ich glaube, das war extrem wichtig, gerade nach der Niederlage im Hinspiel, um doch für die letzten Wochen die Energie zu behalten, zu zeigen, oh, wir können die auch so schlagen, dann können wir jetzt auch die Champions League wieder erreichen. Das war so für mich der Moment.
Du antwortest gleich, aber du bist auch Buchautorin und hast es auch völlig überraschend mitgebracht.
Ach, Zufall. Ganz zufällig lag es hinter
mir.
Um das Thema Feminismus und meine Kritik daran. Titel sehr provokant mit einem Augenzwinkern zu betrachten, weil ich finde, dass wir Frauen mehr in die Eigenverantwortung gehen sollten, weniger jammern und damit ihr Herrschaften auch wieder ein bisschen lockerer mit uns umgehen könnt. Auch in unserer Branche und nicht alles immer skandalisiert wird. Ja. Darum geht's.
Ich hatte den Eindruck, wir waren heute relativ entspannt. Dein Moment der Saison, jetzt von der Sendung heute mal abgesehen.
Champions League gehe ich auch, logischerweise. Ja. In Leverkusen gegen Inter. In der Ligaphase noch. Erstes Tor den Mailändern zugefügt. Superspiel von Leverkusen gewesen. Das war mein persönlicher.
Die letztes Wort in dieser Saison bei SK 90.
Bayern gegen Inter, als Müller nach 75 Minuten sich die Trainingshose ausgezogen hat und sich das Stadion erhoben hat, weil, glaube ich, ein Tag, zwei vorher wurde bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen wird. Also das war, wenn dann 75.000 sich von den Sitzen erheben, weil ein Spieler eingewechselt wird, schaffen nicht viele.
Schönes Schlusswort. Dankeschön, Valentina. Dankeschön, meine Herren. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. In dieser Saison, wir melden uns, wir haben es ja eben gehört, dann in der kommenden Saison wieder. Ich weise noch hin, gleich zweite Liga kompakt und dann haben wir, es geht immer weiter bei Sky, die ganze, also alle Relegationsspiele und am kommenden Samstag dann das DFB-Pokalfinale und vieles mehr, aber das mal so an die Hand gegeben für diese Saison oder für diesen Abend. Dankeschön für Ihr Interesse und wir verabschieden uns mit dem Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel. Mit dem haben wir die Sendung begonnen und mit dem gehen wir auch raus. Herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Köln und an Friedhelm Funkel. Tschüss und auf Wiedersehen.
Servus.